Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 262 und man kann es, glaube ich, hören, wir befinden uns nicht in einem Studio, nicht im Homeoffice, sondern in einer Halle mit vielen Menschen um uns herum, heute sogar mit Zuhörern. Wir sind auf der Republika und zeichnen unseren Politik-Podcast von hier auf. Man kann sich schon denken, in welche Richtung das geht, aber jetzt wollen wir erstmal, glaube ich, uns vorstellen, wer mit dabei ist.
Hallo, Johannes Kuhn, ich bin für die Digitalpolitik, digitalpolitische Berichterstattung aus dem Hauptstadtstudio zuständig. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir mal rausgelassen werden und nicht im Hauptstadtstudio bei 38 Grad im Schatten schmoren.
Ich bin Christine Watti. Ich bin aktuell Kulturkorrespondentin im Hauptstadtstudio und war schon über 10 Mal auf einer Republika, wenn mich das auszeichnet und prädestiniert, hier zu sein.
Und ich bin Moritz Metz, ich bin der Redakteur des Politik-Podcasts im Hauptstadtstudio und war auf jeder Republika. Das ist auch so mein Feld, die Digitalpolitik im weitesten Sinne.
Ja, und Katharina Amberger, ich bin für die Innenpolitik zuständig und damit auch ein Stück weit für Digital-Cyber-Politik. Das gehört dann natürlich auch dazu. Aber der erste Punkt, glaube ich, ist, dass wir zwar hier sind, dass wir wissen, um was es hier geht und vor allem Moritz und Christine, die so auf so vielen Republikas schon waren, aber vielleicht könnt ihr zu Beginn auch den Leuten, die nicht wissen, um was es sich hier dreht, mal erklären, wo sind wir eigentlich?
Das hat angefangen 2007 als so eine Bloggerkonferenz in Zeiten des Web 2.0, als es neu war, einen Podcast zu machen. Da wurde auch schon über Podcasts geredet. Heute ist das ein großes Thema auch auf der Republika. Die ist mittlerweile aber viel mehr als nur so ein Bloggertreffen, sondern eine Digital-Gesellschaftskonferenz, auf der ganz unterschiedliche Themen diskutiert werden. Hier am Deutschlandradio stand gegenüber ist auch das Ministerium des Inneren, wenn ich das richtig sehe. Es sind ja ganz viele verschiedene gesellschaftliche Akteure dabei, ein bisschen auch aus der Zivilgesellschaft. Es gibt wahnsinnig viele Talks und Bühnen zu verschiedensten Themen, die irgendwie mit dem Digitalen, aber auch gar nicht mehr nur mit dem Digitalen zu tun haben, in dieser riesigen Messehalle in Berlin-Kreuzberg.
Ja, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass irgendwie so am Anfang die Besucher so einer Republika, die hießen immer die Internet-Community oder die Netzgemeinde. Also das wusste man auch in den ganzen journalistischen Berichten nie, wie man diese Leute nennt, die sich mit diesem Internet beschäftigen. Und heute, 2022, ist das natürlich was ganz anderes. Also man trifft hier Menschen, die sind da zum Netzwerken, denen geht es vor allem um ihre Jobgeschichten. Die wollen irgendwie wissen, wie sie sich vernetzen, digitalisieren können, die vielleicht aber politisch gar keinen großen Anspruch an irgendwas haben. Dann gibt es immer noch natürlich Netzaktivistinnen und Aktivisten, die hier sind, um Politiker oder Politikerinnen zu treffen oder sich wirklich mit Themen zu beschäftigen. Und das hat sich tatsächlich, es sieht so ein bisschen anders aus als 2007. In der Kalkscheune, glaube ich, war das noch ein ganz kleinerer Club.
Und daran kann man ganz gut ablesen, wie die Digitalisierung auch in der Gesellschaft angekommen ist.
Dann gehen wir mal direkt in Medias Res, würde ich sagen, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Also wir haben uns viele Dinge vorgenommen. Wir wollen vor allem darauf gucken, wie jetzt auch mit der neuen Bundesregierung Digitalpolitik umgesetzt wird, wo da die Baustellen sind, wo vielleicht Dinge versprochen werden, die ja nicht erfüllt werden oder nicht erfüllt werden können. Und als erstes Stichwort steht auf meinem Zettel geopolitische Aspekte dieser Digitalpolitik. Und das war ja gestern auch, als Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hier war, ein Thema. Stichwort Splinternet.
Ja, Splinternet, muss man vielleicht erklären, ist die Zersplitterung des Internets. Das ist insofern interessant, dass das mit Olaf Scholz der Bundeskanzler in den Mund nimmt. Darüber redet man, sag ich mal, bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, geopolitisch, tatsächlich schon seit Jahren, nämlich dass es verschiedene Vorstellungen gibt, was das Internet ist, nicht mehr so wie vor 20 Jahren ein gemeinsamer globaler Kommunikationsraum, sondern tatsächlich unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Regeln bis hin zu Ländern wie China, die sich mehr oder weniger vom Rest der Welt ihr Internet, den Rest des Internets blockieren und sich abschotten. Auch Tendenzen, die man in Russland bekommt. Und dieses ganze Thema hat nun natürlich wegen des Konflikts auch mit Russland im Kontext des Ukraine-Kriegs nochmal neue Bedeutung bekommen.
Und darüber hat Olaf Scholz in seiner Rede unter anderem gesprochen. Das war auf einer kleineren Bühne. Aus Sicherheitsgründen war der nicht in dieser ganz großen Bühne, wurde aber natürlich überall gestreamt. Riesige Aufmerksamkeit. Was das erste Mal war, dass ein Bundeskanzler auf der Republika auftritt. Merkel wurde immer wieder eingeladen, war nicht da. Diesmal ganz viele PolitikerInnen, da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber interessant an diesem Splinternet ist, also ich fand auch, Scholz hat dieses Wort selbst so ein bisschen abgelesen. Also ich hatte das Gefühl, er wusste nicht genau, wovon er spricht. Er hat so ein bisschen Splinternet gesagt. Da merkte man, Digitales ist noch nicht so ganz sein Thema.
Lustigerweise ist mir der kurze Hänger auch aufgefallen, aber dann dachte ich, okay, das ist auch so ein bisschen unfair, dann sich an diesen Dingen festzuhalten, weil ich wiederum genau an der gleichen Stelle ebenso dachte, ach guck mal, aber er sagt immerhin Splinternet und es gibt auf einmal noch so eine Ebene oder eine Höhe in dieser Rede, die zumindest Republika-tauglich ist und es wird einfach mal so gesetzt und gar nicht erklärt, weil klar ist der Kontext hier, da sind zumindest Leute, die wissen, was er damit meint. Dann kommt natürlich, kam da noch der Claim, digitale Souveränität stärken und so weiter. Also es war auf jeden Fall zumindest für diese Veranstaltung erstmal genügend Claims gesetzt, über die man dann weiter reden kann. Ich weiß nicht, hat euch das beeindruckt, aber, oder habt ihr gedacht, ja, da ist mal nicht nur das erste Mal ein Bundeskanzler hier, sondern tatsächlich auch jemand, der möglicherweise ein mini bisschen mehr mitnimmt aus diesen Digitalthemen, ernsthaft?
Naja, ich meine, was er skizziert hat, ist ja die Haltung der Bundesrepublik, der Bundesregierung in dem Sinne, dass man jetzt, und das geht ja dann auch auf EU-Ebene, dass man jetzt versucht, auch diese Zersplitterung des Internets mit einem eigenen Modell, nämlich dem Modell, das man eigentlich schon immer vertreten hat nach eigenen Angaben, nämlich Freiheit, freier Informationsfluss, Privatsphäre etc., dass man das versucht, stärker international wieder zu akzentuieren. Tatsächlich gab es da eine Leerstelle in den vergangenen Jahren in den Standardisierungsgremien, wie zum Beispiel der International Telecommunications Union, wo jetzt seit 8 Jahren ein chinesischer Chef an der Spitze steht und wo man so gesehen hat, auch auf UN-Ebene zum Beispiel, dass sich China da massiv in diese Standardisierungsprozesse reingegangen ist. Und diese Standardisierungsprozesse definieren ja, wie das Internet morgen oder übermorgen aussieht. Und da ist man jetzt dabei, sich so ein bisschen wieder zusammenzuschließen, auch transatlantisch.
Darf ich mal fragen, weil das ja jetzt insgesamt in dieser ganzen Krise, Angriffskrieg Russland auf die Ukraine und so eine große Rolle spielt, Abhängigkeit von anderen Staaten. Also ist das, wo man auch gesagt hat, man hat viel verpennt in den letzten Jahren politisch, einfach mal um das salopp zu sagen. Ist das bei dem jetzt auch so oder ist es eine Entwicklung, die einfach in den letzten Jahren so Fahrt aufgenommen hat, dass man noch gar nicht die Chance hatte, dem was entgegenzuwirken?
Ich glaube, dass es diese Entwicklung schon länger gibt, dass China schon lange an so einem Internet baut. Klar, der Angriffskrieg Russlands ist natürlich neu, aber auch die haben sich schon vorher abgeschottet und haben versucht, auch mehr auf Dienste zu setzen, die dann nicht mehr Gmail heißen, weil sie aus den USA kommen, sondern dass die möglichst viel eigene soziale Netzwerke bauen und so weiter. Und Netzsperren sind nicht erst seit dem Ukraine-Krieg ein Thema. Also ich denke, das ist schon länger der Fall. Und die Bundesregierung springt halt jetzt mit der neuen Ampel da auch noch mehr auf. Es war lustig, ich habe einen Vortrag gehalten selber auf der Bühne, wo Scholz gesprochen hat am Tag danach und habe da über die Internetgrenzen gesprochen, die ich mit einem Fotografen bereist habe, Deutschlands Außengrenzen des Internets und gezeigt, wie diese Kabel da in der Erde liegen, was eigentlich total öde Orte sind. Jedenfalls sind wir so von dieser Grundannahme ausgegangen, das Internet ist total frei und es gibt eigentlich gar keine Grenzen und diese Idee, an die Grenzen zu reisen, ist eigentlich eine Schnapsidee. Das verändert sich auf jeden Fall und ich glaube, dass das auch so ein bisschen mit diesem ganzen Gefüge der AktivistInnen hier, die auf der Republika früher vielleicht noch ein bisschen zahlreicher vertreten waren, dass dieses Freiheitsgefühl, dieses im Netz ist alles möglich, diese Utopie, dass die hier schon auch ein bisschen gelitten hat und dass die Realität heute hier eine andere ist.
Und die Realität ist ja tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, physisch. Also wir reden ja tatsächlich zum Beispiel beim Thema Mikrochips über, wo kommen die Vorprodukte her? Wie abhängig sind wir da von anderen Ländern? Wir haben ja zum Beispiel gehört, oder Scholz hat es gestern ja auch erwähnt, dass Intel jetzt eine Chipfabrik baut in Magdeburg. Und dass man natürlich grundsätzlich sich anguckt, dass es bestimmte Dinge im Digitalen, richtige physische Dinge wie Mikrochips gibt, wo man sich eben nicht darauf verlassen kann, dass die immer geliefert werden oder dass die Vorprodukte immer geliefert werden. Zum Beispiel wichtige Vorprodukte kommen auch aus Russland für die Chipherstellung. Und da sehen wir aber auch gleichzeitig wieder so einen Konflikt, weil natürlich sowohl Europa als auch die USA eigene Wirtschaftsinteressen in diesem Kontext haben und dann diese Zusammenarbeit de facto dann auch eine Zusammenarbeit ein bisschen unter Konkurrenten ist.
Aber ist es nicht ein bisschen auch so, als würde jetzt in der Extremsituation sozusagen, in der Kriegssituation, in der man dann auf einmal solche Themen erklärbar machen kann, auch für Menschen, die hier sind oder die von außen zuhören, dass man so das Gefühl hat, wir reden jetzt darüber, als würde man jetzt das Internet überhaupt erstmal verstehen? Also wenn ich uns zuhöre, dann denke ich so, ja, Grenzen und es ist doch gar nicht grenzenlos und wenn da was produziert wird und es nach da kommt und so weiter, muss man aufpassen. Das ist doch ganz lustig, weil das ist doch die Urannahme des Internets. Und jetzt durch reale Ereignisse in der realen Welt wird erst Schritt für Schritt verstanden, was es eigentlich heißt.
In Deutschland wird es erst Schritt für Schritt verstanden. Ja. Deutschland ist aber in vielen Sachen auch echt hinten dran. Das sagte zumindest Sascha Lobo, der Internet-Tausendsassa, wie man ihn nennen kann, der mit den roten Irokesenhaaren, der hält ja immer am ersten Tag der Republika so eine staatsmännische Lageansprache. Ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt. Und da hat er wahnsinnig viele Themen durchgerissen und hat über Geschlechterthemen gesprochen. Er hat über, ergänzt mich.
Über, also bis hin zur Alexa, die im Raum steht und wie ein Familienmitglied ist, bis über wirklich alle oder gefühlt alle Diskurse, Streitigkeiten, vor allem auf Twitter der letzten 3 Jahre. Es war wie so eine vertonte Twitter-Timeline mit noch so einem Sponsor-Tweet, nämlich seiner Werbung für seinen eigenen Podcast. Das ist auch so ein Sascha Lobo Witz jedes Mal, aber ja. Es war alles drin. Ich habe es nicht verstanden, worauf es hinaus lief ganz.
Ich auch nicht ganz. Ich glaube, was ich aber denke, worauf es hinaus lief, ist, dass er versucht hat, die Netzgemeinde wieder mehr stärker zu politisieren. Er hat lauter so Skandalthemen angesprochen und auch auf einem Niveau, dass man sozusagen als Person, die vielleicht zum ersten Mal auf der Republika ist, versteht, um was geht es da netzpolitisch. Okay, ja. Und dann hat er ja auch am Ende gesagt, jetzt den PolitikerInnen, die hier kommen, macht denen mal Druck in diese und jene Richtung. Und da gibt es ja einige Themen.
Ich würde noch mal eine letzte Frage gerne stellen zu diesem Thema Splinternet, bevor wir uns auf den Weg bewegen. Aber vielleicht ist das dann auch der Übergang zu anderen Themen. Wenn es eben diese verschiedenen Player gibt, die sich da bewegen, also ob wir jetzt über Russland sprechen, über China sprechen und eben über die USA, Europa. Wenn wir jetzt mal Europa angucken, also wo geht das dahin? Wo entwickelt sich diese, ja nicht der Kontinent, aber die EU dahin? Gibt es da Pläne, ganz konkret, was man da tun kann, wie man sich da aufstellt?
Ja, natürlich. Man sieht es als Industriepolitik tatsächlich versucht, man kann jetzt nicht das, was man versäumt hat. Und tatsächlich hat man ja jahrelang an die Globalisierung im Sinne von internationalen Lieferketten, das war ja jahrelang kein Thema. Das hat dann unter Trump so ein bisschen angefangen und jetzt natürlich nochmal sehr extrem. Man kann jetzt natürlich nicht irgendwie alles nachholen, aber man hat sich bestimmte Schwerpunktthemen gesetzt, zum Beispiel künstliche Intelligenz. Tatsächlich ist es aber so, wenn wir drauf gucken, wie die verschiedenen Blöcke, sage ich mal, agieren, dann macht Europa die Vorreiterrolle, die Europa hat, ist in der Regulierung, indem man eben sagt, wir haben bestimmte Regeln für die Marktmacht von Internetkonzernen, wie jetzt mit dem Digital Markets Act, oder für illegale Inhalte, die gepostet werden, wie mit dem Digital Services Act, oder für künstliche Intelligenz gibt es auch Regulierungen oder fürs Datenteilen. Also man macht da sehr viel über Normatives. Was fehlt, ist das, was die USA natürlich sehr stark haben und auch China, nämlich ein wirtschaftliches Ökosystem, das auch Akteure hervorbringt, die weltweit relevant sind, auch in den Feldern von morgen und übermorgen. Und die sind alle mit Software verbunden.
Und ich glaube, deswegen fokussiert sich auch viel Hoffnung auf dann so eine Konferenz wie hier die Republika, wo dann natürlich auch solche Startups sind. Ist auch ein Stand von Google und so, aber werden schon hier auch versucht, solche Ideen zu fördern und weiter anzutreiben. Und deswegen laufen dann die PolitikerInnen hier dann auch durch und geben sich dann auf der Republika als ganz zukunftsoffen. Und die haben ja auch einiges in den Koalitionsvertrag geschrieben, wenn wir jetzt auf die Bundesebene gehen, was sie vorhaben und besser machen wollen. Und auch irgendwie eingestanden gestern, zum Beispiel beim Talk von Olaf Scholz, dass da noch nicht alles funktioniert. Er hat zum Beispiel gesagt, hat sich seinen Personalausweis und Reisepass noch komplett analog abgeholt.
Ja, ich fand das gestern auch ganz interessant. Diese Bundesregierung ist, wenn ich das richtig sehe, ja eingestiegen, hat gesagt, ein Digitalministerium brauchen wir nicht. Das ist ein Querschnittsbereich, der in vielen Ministerien stattfindet. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, gerade die FDP, die in dieser Bundesregierung auch ist, mit der Digitalisierung ja auch immer Wahlkampf gemacht hat, ganz massiv, dass wir relativ schnell in großen Schritten uns bei diesem Thema vorwärts bewegen. Jetzt ist natürlich da auch dann eine Inflation dazwischen gekommen, es ist dieser Krieg dazwischen gekommen, das sind Dinge, die natürlich so eine Bundesregierung auch wieder bremsen. Aber seht ihr das ähnlich? Das ist eigentlich bislang auch in sehr kleinen Schritten noch vorwärts geht, wenn es überhaupt vorwärts geht.
Ja, absolut. Das ist tatsächlich im Moment noch eine große Leerstelle insgesamt. Jetzt muss man sagen, viele Digitalgeschichten passieren auch im Hintergrund. Und wenn ich eine Strategie veröffentliche, allein macht das noch nicht irgendwie die Sachen real. Und es gibt ganz viel nachzuarbeiten, wo dann, wenn wir von Verschleppungen wie Dingen wie Breitbandausbau oder Digitalisierung der Verwaltung, Online-Bürgerdienste sprechen, tatsächlich, wo wir dann irgendwie 2, 3, 4 Legislaturperioden zurückgehen können, wo wir da irgendwie wenn wir uns angucken, wo man da hätte richtig mal das aufsetzen können. Grundsätzlich, was ich interessant fand, war, dass gestern mit Volker Wissing, der Digital- und Verkehrsminister, der tatsächlich lieber Verkehrsminister ist, den Eindruck hinterlässt. Ja. Er hat in einer Rede gesagt, er hat schon sehr liberale Akzente gesetzt. Also er hat sich eindeutig gegen die Chatkontrolle Das ist so eine EU-Initiative zur Überwachung von WhatsApp und anderen Messenger-Diensten, die dann verpflichtet werden sollen, pädophile Inhalte zu suchen und zu filtern und anzuzeigen, im Zweifelsfall, was natürlich mit der Privatsphäre von digitalen Chats nicht vereinbar ist. Da hat er sich ganz klar positioniert und ich glaube auch, Katharina, sehr viel deutlicher als zum Beispiel die Innenministerin. Und er hat damit auch so ein bisschen eine liberale Flagge gezeigt, sozusagen.
Ja, also dieses Thema ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, aber auch andere Themen, die wir im Koalitionsvertrag finden, die auch zeigen, dass es zwar in der Koalition, glaube ich, grundsätzlich diese Einheit gibt oder dieses Ziel gibt, Digitalisierung beschleunigen und wir müssen das alles aufholen, was die schwarz-rote Koalition verpennt hat, gerade eben beim Breitbandausbau und so, obwohl da ja auch viele Schwierigkeiten waren in den letzten Jahren, muss man auch immer dazu sagen, aber dass man da auch sieht, wo Unterschiede sind und die es vielleicht dann auch nicht so einfach machen, große Schritte zu gehen. Also Chatkontrolle ist so ein Thema, das ist eben diese EU-Geschichte, wo es dann auch darum geht, wie wird sich Deutschland da positionieren. Da haben wir die FDP mit den sehr liberalen Einstellungen, da haben wir die SPD, die da vorsichtiger ist. Das haben wir gestern, das merkt man nicht nur bei der Innenministerin, man merkt es auch bei Olaf Scholz, der ja auch gesagt hat, ja, müssen wir mal anschauen, aber alles irgendwie, also es muss im richtigen Maß sein. Das ist ja keine Aussage. Was ist denn das richtige Maß? Ja? Also heißt das Zustimmung zur EU? Aber das sehen wir auch an anderen Punkten. Also das sehen wir dann, wenn es zum Beispiel auch um Fragen geht der Sicherheit. Also was dürfen BKA, was darf Verfassungsschutz, was darf Polizei, welche Online-Tools kriegen die zur Verfügung? Stichwort Staatstrojaner. Da hat man sich zwar in den Koalitionsvertrag zum Beispiel reingeschrieben, die Bundespolizei bekommt diese Instrumente nicht. Die Innenministerin aber wiederum versucht, das schon wieder aufzuweichen. Und die FDP sagt im Moment, nee, also es steht im Koalitionsvertrag selbes, auch wenn es um das NetzDG geht, also das Gesetz, das gegen Hass im Netz vorgehen soll oder mit dem vorgegangen werden soll.
Mhm. Aber liegt das alles auch nicht ein bisschen daran? Ich meine, kleine Schritte können wir, glaube ich, alle feststellen und uns darauf einigen, dass das stimmt. Aber der sehr gute Koalitionsvertrag, zumindest auch so aus vielen Netzkreisen so beurteilte Koalitionsvertrag, der wiederum dann in der Realität aber als Querschnittsthema von so vielen verschiedenen Leuten bearbeitet oder umgesetzt werden muss. Es geht also diese ewige Frage, das ist ja toll, dass Digitalthemen Querschnittsthemen geworden sind. So ist es auch in der Gesellschaft. Gleichzeitig heißt es aber ja auch, dass jeder immer für ein bisschen was zuständig ist. Dann gibt es noch die parteipolitischen Unterschiede, aber gleichzeitig auch die Zuständigkeitsfragen. Aber wie seht ihr das? Also kann man in diesem Chaos aus Ansätzen und, ja, wie gesagt, Zuständigkeiten überhaupt große Schritte hinkriegen, so einfach?
Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich habe jetzt auch einen Ton mitgebracht von dem Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing, der gestern zu dieser Frage auch sagte:
Digitalisierung ist natürlich für den Staat eine Herkulesaufgabe, weil ein neuer Denkprozess dafür erforderlich ist. Und für einen föderalistisch organisierten Staat ist es eine besondere Herkulesaufgabe.
Ja, und da finde ich, hört man schon wieder raus, dieses Aufbruchsthema, 226 Mal im Koalitionsvertrag den Wortstamm digital verwendet und Staatsmodernisierung. Da bist du eben doch dabei, dass du an so einem Punkt, wo du eigentlich versuchst, den Aufbruch zu markieren, dann schon wieder sagst, naja, es ist auch kompliziert. Er hat natürlich auch de facto recht. Also das sind auch irgendwie Projekte, Verwaltungsdigitalisierung, da kannst du wirklich nicht viel mit gewinnen, weil da bist du eigentlich nur dran zu koordinieren und irgendwelche Schwächen aufzuholen. Aber tatsächlich ist es dann schon wieder eine sehr viel defensivere Haltung.
Ich fand ganz interessant, dass Sie das relativ offen eingestanden haben. Selbst Olaf Scholz hat einen Witz gemacht darüber, dass die Sachen in Deutschland halt manchmal langsam laufen.
Oh, aber das nervt, oder?
Ja.
Also dieses Witze machen über den eigenen
Das
Zustand.
Ist bei Olaf Scholz, manchmal habe ich das Gefühl, wenn er dann nicht antworten will auf eine Frage, dann macht er halt wenigstens einen Witz, um sich ein bisschen an die Community ranzustellen.
Das ist schon sehr bequem auch, muss man sagen, ehrlich gesagt. Ja. Also das ist ja was jetzt bei Scholz nicht das erste Mal zum Tragen kommt, sondern das hören wir ja in den letzten Jahren immer wieder. Das ist zum Beispiel beim Breitbandausbau, beim Thema wo läuft Glasfaser, ne? Wo nicht, das, wo die Bundesregierung auch was verpennt hat, ne? Indem man jahrelang irgendwie auf Vectoring gesetzt hat. Und dass man da trotzdem auch sagt, ja, da liegt viel an den Kommunen und an den Landkreisen und an den Ländern und so weiter und so fort. Und das hört man eben bei vielem. Das hört man zum Beispiel auch bei Digitalisierung der Schulen. Wir haben dafür Geld gegeben, aber das wird nicht abgerufen. All das ist natürlich in gewisser Weise richtig. Wir haben Föderalismus, der hat auch einen Grund, der hat auch seine Berechtigung, aber der bringt natürlich auch seine Schwierigkeiten mit sich. Sehen wir ja immer wieder. Corona ist ja auch so ein Beispiel. Aber gleichzeitig finde ich es immer dann schwierig zu sagen, naja, gibt es halt den Föderalismus, können wir jetzt leider auch nichts machen.
Ja, da müsste vielleicht noch eine größere Reform her. Also ganz kurzes Beispiel, noch heute ist im Bundesrat die Entscheidung, welche Geschwindigkeit, oder es wird darüber debattiert, welche Geschwindigkeit denn sozusagen die neue Zielvorgabe ist. Ab wann hat man ausreichend schnell genuges Internet, um keinen Glasfaseranschluss zu brauchen? Und Sascha Lobo hat in dem Vortrag gezeigt, Deutschland ist beim Glasfaser, bei den Fiber-to-the-Home- und Fiber-to-the-Building-Anschlüssen ungefähr so weit wie ein Land wie Angola.
Ja, aber wir müssen beide Begriffe nochmal erklären. Ich habe jetzt auch Vectoring verwendet. Vectoring, also quasi Kupferkabelverlängerung zu den Anschlüssen, und bei Fiber to the Home, Fiber to the Building, dann sozusagen, dass man die Glasfaser direkt ans Haus gelegt kriegt. Genau. So.
Wobei man beim Thema Glasfaser sagen muss, da ist auch die Nachfrage noch nicht so groß. Ne? Aber klar, wir sind bei 6%. Das hat man gesagt, bis Ende der Legislaturperiode verdreifacht. Dann ist man bei 18% und bis 2030 haben es dann alle. Also man sagt ja immer, dass man, wir wollen uns messbare Ziele geben, gibt man sich tatsächlich, aber der Löwenanteil davon ist natürlich dann wieder in der Legislaturperiode, wo dann Herr Wissing vielleicht gar nicht mehr im Amt ist. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, Stichwort tatsächlich Zerklüftung. Ich sehe es auch so, das hat man auf der Arbeitsebene dann schlecht gemacht. Du hast so verschiedene Schnittmengen von Zuständigkeiten, zum Beispiel bei Daten. Das ist einerseits das Digitalministerium, andererseits dann noch das Wirtschaftsministerium. Nur als Beispiel. Und du hast tatsächlich, ich glaube, du brauchst gar kein, hättest gar kein Digitalministerium gebraucht, weil sowas aufzubauen dauert einfach. Also dann hätten wir wieder irgendwie 2-3 Jahre warten müssen, bis die funktionsfähig sind. Nur was man jetzt tatsächlich abgegeben hat im Kanzleramt, auch glaube ich aus Desinteresse am Thema, weil Olaf Scholz interessiert sich de facto nicht näher für Digitalisierung, ist eben, dass man es auch nicht mehr aus dem Kanzleramt koordiniert. Das war in der letzten Legislaturperiode auch nicht besonders gut, weil da die zuständige Doro Bär weder ein Budget ein großes hatte, noch irgendwie große Leute oder Durchgriffsrechte. Und jetzt ist man halt da jetzt gar nicht mehr aus dem Kanzleramt gesteuert und jetzt machen halt alle, müssen sich so untereinander so ein bisschen arrangieren, was sie machen. Und das schlägt natürlich auch durch, weil man ist ja auch nicht dann, man hat dann auch niemanden, der das irgendwie mal kommuniziert, dahin wollen wir mit der Digitalisierung, sondern ist dann eher so defensiv wie Olaf Scholz, der dann so nonchalant sagt, ja, in Deutschland gehen ja die Dinge nicht so schlecht. Mal gucken, ob dann der Ausweis, wann der dann mal irgendwann online zu beantragen ist, was eigentlich bis Ende des Jahres der Fall sein soll übrigens.
Aber was würdest du, um das vielleicht abzuschließen, diesem Komplex mit dieser Zerklüftung, was würdest du denn sagen oder ihr sagen, wer ist denn eigentlich dann Digitalminister? Also es gibt irgendwie, Markus Beck in seiner Digitalpolitik-Rede, das ist natürlich total auf die Spitze getrieben und hat gesagt, es gibt mindestens 4. Also Faeser, Wissing, Scholz auch. Oh nein, jetzt habe ich nochmal 4 vergessen, Entschuldigung. Aber jedenfalls, also das ist natürlich polemisch, aber trotzdem auch eine Frage, die kann man sich ja dann wirklich stellen. Also wer ist es denn?
Ja, Volker Wissing ist es nicht, weil er auch kein, er hat sich gestern so als Taktgeber beschrieben. Das ist natürlich eine schöne verklausulierte Beschreibung für, wir agieren eher so im Hintergrund und leiten das in irgendeiner Form. Aber tatsächlich haben sie halt keine Durchgriffsrechte. Wird man jetzt sehen, so Digitalstrategie hat sich ja schon wieder verzögert. Das macht das digitalen Verkehrsministerium federführend. Sollte eigentlich schon im ersten Quartal fertig sein. War wohl ein bisschen langsam mit dem, was die anderen Ministerien so geliefert haben. Also und da sieht man schon wieder, naja, es ist dann doch wieder sehr, es ist kein Konzert, sondern es sind viele, viele Einzeldinge. Tatsächlich gibt es auch Ministerien, die es von sich aus gut machen.
Ist übrigens auch ganz interessant, dass das ja eigentlich so sehr auf die letzte Bundesregierung beim Thema Digitales geschimpft wird, aber dass das zumindest im Verkehrsministerium als Thema immer recht rausgestellt worden ist. Also ich erinnere mich, als das Verkehrsministerium umbenannt worden ist, als Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, und die CSU das bekommen hat, hat Dobrindt das Erste, was er gemacht hat, war das Ding umzubenennen in Bundesministerium für Mobilität und Modernität. Also sich das erstmal groß zumindest auf die Fahne zu schreiben. Und da finde ich interessant, dass das jetzt gerade eben in einem FDP-Ministerium nicht passiert.
Aber dieses Fahne, sich auf die Fahne schreiben, passiert natürlich schon auch hier auf der Republika, würde ich sagen. Da versuchen sie sich ja irgendwie ranzuschmeißen. Wissing hat ja dann sogar so einen Raumschiff-Enterprise-Vergleich noch in seiner Abmoderation drin. Aber was dann vielleicht trotzdem fehlt, ist, also Scholz hat wiederum gestern gesagt, beim Glasfaserausbau bin ich jetzt noch, dass er als Finanzminister da jetzt andere Regelungen vorgegeben hat als jetzt als Bundeskanzler. Sie wollen jetzt, wenn die Frage ist, lohnt sich das finanziell Glasfaser reinzumachen, nicht zuerst auf die Finanzen achten, sondern zuerst darauf achten, dass Glasfaser verlegt wird. Das Ganze könnte man noch weiter treiben, so wie in den Niederlanden, wo es ein Gesetz gibt, dass bei jeder Baustelle, wo man irgendwie diese Chance hat, Glasfaser zu verlegen, auch Glasfaser verlegt werden muss. Also da ist auf jeden Fall auch noch an manchen Stellen Luft nach oben. Und ich frage mich immer, ist es einerseits so ein heißes Eisen, das keiner von den PolitikerInnen irgendwie so richtig anfassen möchte, weil es halt wahnsinnig kompliziert ist in diesem Föderalismus. Und das ist auch der zweite Punkt. Sind wir da mittlerweile so starr, dass wir einfach mit der Digitalisierung nicht weiterkommen, weil alles so in so föderalistischen Dingen veräppt?
Ja, natürlich, der Föderalismus ist ein Problem. Er wird aber, wie es Katharina schon gesagt hat, immer gerne als Ausrede verwendet. Also sicher, wenn wir es nochmal neu aufsetzen würden, zum Beispiel beim Thema Verwaltungsdigitalisierung, wir digitalisieren jetzt analoge Prozesse, statt uns zu überlegen, wie würden denn gute Verwaltungsprozesse aussehen, wenn ich sie einfach schon mal digital denken würde. Also dann ist natürlich klar, dass das A sehr lang dauert und B vielleicht dann gar nicht so wirklich zielführend ist, weil du eben auch gleichzeitig hast Bund, Länder, Kommunen, eine Softwarelandschaft, die gewachsen ist, wo auch jeder so ein bisschen seins macht. Also das sind große Abstimmungsdinge. Ich glaube aber tatsächlich, um es mal ein bisschen ins Große zu wenden, dass die Politik da auch eine gewisse Saturiertheit und ein gewisses Ausruhen auf dem Wohlstandsmodell der letzten 20, 30 Jahre, das wir in Deutschland sehen, verkörpert, das wir auch in der Wirtschaft sehen. Also wir sehen ja jetzt nicht in der Wirtschaft irgendwie die großen, natürlich die großen Konzerne beschäftigen sich mit Digitalisierung und Automatisierung, weil es für sie bares Geld ist. Aber wenn wir jetzt mal auf den Mittelstand und sowas gucken, da ist natürlich wahnsinnig viel Nachholbedarf und nicht unbedingt immer der Wille da und im Zweifelsfall fehlen dann auch die Fachkräfte. Und das gilt übrigens auch für die Politik so ein bisschen.
Ja, das mit den Fachkräften, glaube ich, merkt ja die Politik, wenn sie versucht, Leute im Cyberbereich zu gewinnen, dass sie, wenn wir zum Beispiel auf die Bundeswehr schauen, dann merkt man, die werden in der freien Wirtschaft besser bezahlt, als es der Staat jemals tun könnte. Also Fachkräfte sind, glaube ich, echt ein großes Problem bei dem Thema.
Deswegen auch hier viel Recruiting auf der Republika.
Ich würde gerne zum Schluss von euch nochmal wissen, wo seht ihr die drängendsten Baustellen für diese Bundesregierung, die jetzt schnell angegangen werden müssen beim Themenbereich Digitalisierung?
Ja, es sind tatsächlich die Digitalisierung von den Dingen, die wir früher analog gemacht haben. Also das heißt Online-Bürgerdienste, heißt auch für Unternehmen einen gewissen Bürokratieabbau zu erreichen, indem wir solche analogen Prozesse auch hinterfragen und digital dann einfacher machen. Zum Beispiel tatsächlich eine Digitalisierung in der Wirtschaft, soweit es geht, voranzutreiben. Das fängt damit an, dass ich als Firma auf dem Land ein gutes Internet brauche. Geht bis über die Start-up-Förderung bis hin zu, auch das steht ja im Koalitionsvertrag, auch wenn es noch nicht so umgesetzt wird, dass wir mehr Ausgründungen aus dem universitären Bereich haben. Tatsächlich muss es ja dann, kann es ja dann auch Hightech im weiteren Sinne sein, wenn wir von Zukunftstechnologien reden. Kann auch Biotechnologie sein, wo wir ja eh schon recht gut sind. Also es gibt ganz viele, tatsächlich müssen wir als Deutschland versuchen, und da muss die Bundesregierung was dran tun und das incentivieren auch, dass wir zu einem wirklich ernstzunehmenden Technologiestandort werden. Und da vermisse ich so ein bisschen auch das Bewusstsein dafür, wie akut wir in Gefahr laufen, dass wir in ein paar Jahren dann eben keine Maschinen mehr ins Ausland verkaufen können, weil wir nicht die Software dazu haben.
Und ich glaube, das ist oft einfach eine Denkweise. Ich glaube, das ist so in den Köpfen drin. Und wenn du als mittlere Verwaltungsangestellte in irgendeiner Kleinstadt, in irgendeinem Bundesland, dann nur so einen Windows XP-Rechner hast und damit irgendwie eigentlich schneller bist, wenn du einen Fax schickst, oder wenn du in der Polizeiverwaltung, ich habe mal mit einem Bundespolizisten gesprochen, der sagte, hahaha, die Grenze auf der anderen Seite in Polen, die Leute lachen uns total aus, weil wir hier überhaupt gar kein richtiges Internet haben. Und wenn wir einen Bericht abschicken nachts von unserer Autobahnstation, dann ist das Internet so langsam, dass wir da die ganze Nacht sitzen müssen. Also es gibt sozusagen wirklich in den Köpfen, aber auch in der Technik natürlich, so einen Schalter, den man vielleicht manchmal umlegen könnte und vielleicht auch manchmal einen gewissen Pragmatismus, den man starten könnte, dann sollte der halt da an der Bundespolizeistation an der Grenze zu Polen einen besseren Internetzugang kriegen und notfalls halt auch über Mobilfunk oder so, falls es den da gibt. Einfach nur, damit es da ein bisschen vorangeht. Und ich glaube,
muss ja auch erstmal das Kabel zum Mast gelegt werden.
Ja, das liegt da, kann ich sagen. Jedenfalls ist es, glaube ich, ganz oft nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch in der Verwaltungsebene und bei allen, die solche Sachen, die vielleicht erlauben, dass hier eine Trasse gelegt wird für ein Glasfaserkabel. Ich glaube, da muss ganz an vielen Stellen und Schalter umgelegt werden und mehr Fantasie kommen, was die Digitalisierung auch alles kann und dass es dann auch Spaß macht. Und ich glaube, das merkt man hier wiederum auf der Republika. Also ich wünsche vielen Leuten, die Entscheidungen treffen für das digitale Deutschland, dass sie auf dieser Konferenz vielleicht ein bisschen davon angesteckt werden.
Ich finde das Interessant, dass die Beispiele, die du genannt hast, dass es da so Analogien gibt zum Klimaschutz. Ne? Also du sagst jetzt, Fax ist in manchen Regionen immer noch schneller als eine E-Mail, so wie Autos immer noch besser als öffentlicher Nahverkehr. Also da gibt es irgendwie so Parallelen von so, wie so der alte Status quo manifestiert wird. Und ich würde ansonsten natürlich ganz einfach sagen, dass eines der wichtigsten oder die wichtigste Baustelle logischerweise die Grundlage von allem ist, also der gesamte Netz- bzw. Breitbandausbau, weil man einfach auch wirklich mit niemandem mehr diese Späßchen teilen will über, ja, ich bin gerade in meinem Haus auf dem Land oder ich wohne sowieso da und deswegen kann ich leider mit dir nicht in einer Online-Konferenz sein und all diese ganzen Dinge. Also, dass man überhaupt anfangen kann zu sprechen, über was wir alles jetzt hier gesprochen haben, auf der Republika, aber jetzt auch in unserem Gespräch.
Ich glaube, ich würde noch einen Aspekt dazufügen, der nichts mit der technischen Frage zu tun hat, sondern mit der Kommunikation an sich. Ich glaube, dass auch neben der Baustelle ist, sind diese Fragen, wie geht man eben mit Desinformation im Netz um? Wie geht man mit Fragen der Beeinflussung um? Das ist ja auch was, was die Bundesregierung beschäftigt. Wie geht man auch mit Fragen von Hass und Hetze um, was wir jetzt gar nicht mehr in epischer Breite diskutiert haben, aber sicher auch könnten, wo wir aber auch gesagt haben, da gibt es unterschiedliche Ansichten, ja, inwieweit der Staat da eingreifen soll und wie weit er nicht eingreifen soll. Und da, glaube ich, auch nochmal eine Idee zu entwickeln, das ist auch wichtig, weil das ja auch mit vielen technischen Dingen kann sich so die breite Bevölkerung, außer dass das Internet vielleicht langsam ist, nicht so auseinandersetzen. Aber wenn es darum geht, dass sich Leute im Netz beschimpfen, wenn es darum geht, dass deine Tante irgendwelche Fake-Videos guckt und das verbreitet, das sind Dinge, die einen direkt berühren und beeinflussen. Und das, glaube ich, ist auch wichtig.
Das wäre ein Thema für einen Podcast.
Exakt.
Für einen der nächsten vielleicht.
Nicht mehr 262, das war der Politik-Podcast heute und wir freuen uns über Feedback, über Reaktionen. Bei Twitter sind wir @dlfberlin. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Fax, ob uns mal jemand
das
Fax
ist ab, das ist abgeschafft worden, das
war ja, vor vielen Jahren, ja. Wir haben keinen Fax mehr im Hauptstadtstudio, aber wir haben eine Mailadresse, politikpodcast@deutschlandradio.de. Da erreicht man uns, wir freuen uns immer über Feedback und das war Ausgabe 262 mit
Katharina Amberger,
Johannes Kuhn,
Christine Watti
und Moritz Metz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.